Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Nachmittag. Also das heißt, wir werden am Vormittag hat der Ben was zu Windows Phone erzählt und ich möchte am Nachmittag etwas zu Windows 8 erzählen, wobei das etwas lassen wir mal so stehen. Wir werden dann noch gleich herausfinden, warum die Idee war, nachdem wir gesagt haben, nachdem wir wissen, dass einfach auch viele Leute auch von extern kommen, dass das vielleicht eine gute Idee ist, dass wir das dann gleich. Erstens gibt es ein Mittagessen, wenn wir ein ganzes Event haben, und dass wir das da mitmachen. Meine Frage, die ich jetzt am Anfang habe, war, wer war am Big Day? Wahrscheinlich die Hälfte. Ja, okay, ist nicht so schlimm, das ist einmal ein guter Fall. Das heißt, das ist natürlich immer die spannende Frage und ich bin da schon gebranntes Kind, wenn wir uns überlegt haben, kann ich davon ausgehen, dass jeder am Big Day ist? War, wir haben dann gesagt, eher nein. Und darum. Das heißt, es wird sich einiges vom Content natürlich ein bisschen überlappen. Das heißt, was wir sehen werden oder was ich machen möchte, ist, dass wir am Anfang so ein bisschen einen Überblick über Windows 8, warum Windows 8, was tut sie mit Windows 8, was ich glaube, was ein guter Punkt wäre, ist, nachdem ja doch, glaube ich, eine Reihe von ISVs oder Mitarbeitern von weiß von einem ISV? Einer? Ich glaube, es ist ein ISV-Event, okay. So kann man sich auch irren. Nein, es sind schon einige. Also, das sind alle Leute, die halt so für uns, vielleicht ist der Begriff auch nicht so bekannt, die eben Software entwickeln. Vielleicht auch, dass wir da ein bisschen das doch, dass wir etwas kleinerer Rahmen sind, dass wir auch schauen, dass wir vielleicht das eine oder andere Thema diskutieren können, wenn es Fragen gibt oder so einfach unterbrechen. Oder auch, wenn es einfach Dinge gibt, die es interessieren, dass das einfach, dass wir es einfach sagen und wir schauen, wo wir das ungefähr einbauen werden. Was ich machen möchte, ist, dass ich eben zuerst diesen Überblick gebe, dann, dass wir nachher vielleicht uns eine Ebene anschauen, dass wir uns anschauen, ein Typ von Programmierung, warum ich das so komisch sage, werden wir dann in Kürze sehen. Da frage ich dann auch noch, was wir das tun. Wir werden dann dementsprechend, ich möchte dann ein kleines Beispiel so ein bisschen sehen, wie man programmiert. Und dann ein bisschen auch zeigen, was sind so Sachen, auf die man aufbauen muss oder auf die man aufpassen muss. Aus meiner Sicht eigentlich einer der großen Dinge ist, was sicher verstärkt jetzt kommt, was man teilweise vom Phone kennt, ist einfach diese Metro-Style User Interface. Ich habe für die Pause, so wer hat ein Windows 8 noch gar nie. Also gesehen meine ich jetzt mit meiner Maschine was ausprobiert, die Windows 8 umgehabt hat. Okay. Ich habe ja vorher eine Maschine, ich habe ein Tablet da. Ich präsentiere von meinem Notebook einfach, weil Programme lieber Tipp als wie Touch oder wie immer man das machen soll. Und wir werden auch sehen, ich werde auf ein paar so Mythen eingehen, falls irgendwer so Mythen gehört hat, dass wir die vielleicht da kurz behandeln können. Manche Sachen sind ganz witzig, die ersten 100 Mal, wenn man es hört, aber grundsätzlich verständlich, dass das so ist. Gut, schauen wir uns kurz an, Windows 8, generell natürlich einmal, was war so die Idee von Windows 8? Und den Begriff hat sicher der eine oder andere schon gehört, Windows Reimagined. Wobei man in Wirklichkeit sagen muss, das ist ein Bruchteil davon, also was ja recht witzig ist, wobei da nehme ich uns gar nicht aus, wenn man mit irgendjemand über Windows 8 redet, redet man immer über diese Oberfläche. Ja, ich meine, die ist da, aber das ist ja natürlich ein sehr schmaler Teil von dem, was Windows 8 ausmacht. Also es gibt ja einen ganzen Haufen an zusätzlicher Funktionalität, wenn ihr da nicht denkt, Security, irgendeiner von den Security Consultants hat letzte Woche, wenn ich es noch vergessen habe, es war im Internet auch veröffentlicht, die haben einen Security-Test gemacht, Windows 7 zu Windows 8. 8 Kriterien haben es getestet und Windows 8 hat 8:0 gewonnen. Das heißt, es hat sich da irrsinnig viel getan. Ja, also natürlich, diese Sachen sind weitergegangen. Das ganze Thema Server, mittlerweile heißt der Server 2012 war gut. Dort tut sich wahnsinnig viel. Und das sind so Sachen, die manchmal, das muss man sich auch bewusst sein, was dort kommt. Ich habe vor nicht so langer Zeit mit einem Kunden über Windows 8 reden wollen ursprünglich und der hat gesagt, wir machen ja nur Software, die auf einen Server läuft und da gibt es ja Windows 8 nicht. Also es gibt auch ein Serverprodukt, was mit dem Ding kommt und auch da gibt es eine Reihe von Sachen dazu. Vielleicht für den End-User ist natürlich etwas, was man machen wollen, ist, dass man gesagt hat, das ist für diese New, Fast und Fluid und etwas, was Microsoft immer getan hat. Unsere Idee war immer, Plattform zu haben. Das heißt, das war immer die Idee vom Phone über normale Maschinen bis zu so richtig fetten Maschinen. Also die größte Maschine, die ich bis jetzt gesehen habe, auf der Windows 8 gelaufen ist, nämlich die Client-Version. Warum auch immer, war so ein kleiner Gray-Cluster. Der performt da los wie die Hölle und da kann man wirklich was weiter tun. Ein wichtiger Punkt, was auch immer kommt, ist Touch. Das ist jetzt einmal über langsam Microsoft hat Touch erfunden. Also wenn es nicht aufgefallen ist, an sich konnte man schon Windows XP mit Touch bedienen. Windows 7 auch. Ich sage jetzt nicht, dass jede einzelne Applikation optimiert drauf war. Aber bei Windows 8 hat man jetzt nochmal den Fokus drauf gelegt. Wobei ein wichtiger Punkt ist Touch Support hast nicht nur mehr Touch, sondern Touch Support hast Touch auch. Ja, aber natürlich auch Maus und Keyboard. Und es gibt eigentlich alles, was man machen kann, kann man sowohl mit allen machen. Und aber so ein wichtiger Punkt ist vielleicht, wenn man Software hat oder wenn man Software entwickelt, die Basis davon, es ist natürlich auch eine Weiterentwicklung von Windows 7, das heißt alles, was unter Windows 7 halbwegs läuft, der Grund, warum ich das so sage, ist, ich kenne manche Applikationen, ja, die kriegt man unter Windows 7 zum Laufen, indem man ein bisschen in der Registry ein paar Sachen ändert, vielleicht ein paar Interrupts verbiegt in irgendwelchen Engines und dann noch ein bisschen die Compatibility Layer bemüht. Alles, was normal unter Windows 7 läuft, sollte auch auf Windows 8 laufen. Und ich muss sagen, mir ist bis jetzt noch nicht wirklich was unterkommen, was nicht läuft. Also, und ich habe einen ganzen Haufen Software oben, die typischerweise nicht Windows 8 spezifisch ist, klarerweise. Das heißt, wichtiger Punkt, das Ziel ist auch, dass man wirklich eine coole Experience hat über die komplette Hardware, über alle Plattformen hinweg. Und was wir sehen werden im Weiteren, es gibt ein paar Dinge, ähnlich wie beim Phone, wo man sieht, dass man manchmal hat man diese Idee, dieses coole Experience auf allen Plattformen, wo sich das dort ein bisschen mit hineinzieht. Und was wir natürlich auch haben, ist, dass man wirklich die ganzen neuen Sachen, die es mittlerweile in der Hardware gibt, EFIs und so weiter, dass die Sachen auch mit genutzt werden und die möglichst optimal unterstützt werden, dass man wirklich ein Secure Boot hat und alle diese Sachen. Und das muss man einmal im Hinterkopf behalten. Ja, weil was ich zum Beispiel für nicht so günstig finde, ist, ich habe mit einigen Leuten geredet, die Software für Firmen schreiben und die sagen, ja, ich weiß nicht, ob meine Kunden jetzt bald auf Windows 8 umsteigen werden, wegen der Oberfläche. Vielleicht eh nicht, ja. Wegen der Oberfläche vielleicht nicht, aber vielleicht wegen anderen Dingen, die das kann. Und dann möchte aber sehr wohl zum Beispiel unter Umständen Metro-Style-Applikationen haben, wenn sie Sinn machen. Und ich glaube nicht, dass das nur auf Tablets bezogen ist, sondern ich glaube, es gibt ein paar andere Gründe auch. Ich arbeite jetzt seit doch einiger Zeit mit ausschließlich Windows 8 auf meiner Maschine. Windows Phone war das Hemmnis bis vor kurzem, weil das Windows Phone SDK etwas länger nicht funktioniert hat darauf. Aber seit es das gibt, habe ich es umgestiegen und eigentlich muss ich sagen, ich möchte es nicht missen. Was ist so diese sogenannte Windows 8 Experience? Und da gehen wir jetzt sehr stark in einen Bereich, der vielleicht nicht so intensiv früher von uns war, wo ja beim Säugle Leute wissen, die wahrscheinlich eher berufener wären, darüber zu reden als wie. Das ganze Thema User Experience. Und das ist mehr als wie Design, was mir immer so weh tut, ist, wenn die Leute sagen, ja, die Oberfläche muss schön ausschauen. Ja. Das ist nicht wirklich für mich das Kriterium, sondern User Experience ist einfach mehr. Und was mit Windows auch kommt oder was verstärkt kommt, in Wirklichkeit, wenn man sich das anschaut, geht das schon ziemlich weit zurück. Aber was man jetzt explizit herausheben ist, dass man einfach diese Metro Design Language spezifiziert haben. Das heißt, das ist auch wirklich eine ganze Design Language, die auf relativ viel theoretischer Arbeit aufbaut, wo es sehr, sehr viele Studien gegeben hat, wo teilweise jahrelange Studien dahinter gewesen sind. Und wo man jetzt sagt, wie wollen wir, dass sich einfach eine Windows 8 Maschine anfühlt? In Wirklichkeit gehörten viel für die Dinge nicht nur für die Software. Das heißt, das sind Sachen, die in Zukunft einfach verstärkter sein werden. Und ich glaube, für die Leute, die sich mit Windows Phone auseinandergesetzt haben, dort sieht man es auch. Also auf Windows Phone, es gibt ein paar coole Apps, wo er durchaus sagen muss, okay, da hat sich der Entwickler wirklich sehr, sehr viel Arbeit gemacht mit der Applikation. Aber wenn man mit der Arbeit hat man irgendwie das Gefühl, die kehrt da irgendwie nicht her. Ja, also die passt nicht. Auf der anderen Seite, ich kenne relativ simple Applikationen, die sehr einfache Tasks machen. Die könnt ihr mit Onboard-Mitteln von einem Phone machen. Aber die App ist einfach wirklich cool, die passt einfach hinein und ähnliches. Wollen wir jetzt natürlich schauen, dass das weitergeht auf das Windows 8 und ähnliche Dinge dort hineinkommen. Das heißt, das sind so die Dinge, wenn man von der User Experience redet. Das erste ist Fast and Fluid. Das heißt, was ich mit Fast and Fluid meine, ist eben, wenn ich da so schaue, wenn das beruckt, kann ich mir ausreden, weil der Tisch hat eine coole User Experience. Also wenn wir eine Einrichtung plant, wo, ja, man arbeitet manchmal heutzutage schon mit einer Maus, das haben nämlich die Designer von den Tisch nicht berücksichtigt. Und nur die neuesten Mäuse funktionieren überhaupt auf dem Tisch. Also wenn wer vorige Generation Maus hat, die tut da gar nichts, weil das ist so hochglänzende Ding. Und wir haben so viel gelernt von dem Tisch, dass wir im neuen Office auch welche haben, wo man mit Maus nicht mehr arbeiten kann. Also andere Story. Aber was man sieht, ist, ich kann dort grundsätzlich, ich kann da durchscrollen, da ruckelt nichts. Und das ist das, was man mit Fast und Fluid meint. Das heißt, egal auf welchem Device ich unterwegs bin, ich will nicht, dass ich jetzt da hingreife und dann 3 Sekunden später reagiert das Ding auch schon auf mich, sondern der User ist einfach der, der davor sitzt. Wir werden das später sehen. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist der, gar nicht um zu sagen, das ist die ideale Lösung oder nicht, aber ich glaube, dass bei sehr vielen Dingen in der Technik vielleicht ganz gut ist, wenn man es versteht, warum manche Dinge so sind. Ja, also das kann man bis auf Betriebssystem-Level diskutieren, dass manche Sachen waren halt einmal gut und haben sie vielleicht geändert oder manche Leute verwenden Sachen für Dinge, wo es vielleicht gar nicht gedacht werden und wundern sich dann, dass sie nicht so gut geeignet sind. Was ich meine, wie beim Auto, das ist auch günstig, wenn ich mir vorher überlege, wofür ist der Design. Wenig Leute fahren ein Formel 1 Rennen mit einem SUV. Wenn ich irgendwo am Berg oben wohne, ist ein Formel 1 Auto nicht die schnellste Variante, dass ich hinkomme. Das heißt, das muss man überlegen. Weiterer Punkt, der auffällt, ist dieses Immersive and Fullscreen. Das heißt, die Applikationen sind über meinem ganzen Schirm. Bei PowerPoint ist das einfach, das war immer schon über dem ganzen Schirm. Also zumindest ein Präsentationsmodus. Aber das sind alles Dinge, die man, die einfach kommen und die sich einfach aus Studien herausgegeben haben. Touch first, wie Full Keyboard und Maus, also im Wesentlichen kann man so überlegen, das heißt, Touch ist halt was, was jetzt einfach verstärkt gekommen ist. Touch ist das, was man jetzt auch haben kann. In Wirklichkeit, die spannende Frage ist, wie schnell wird das überhaupt kommen? Es gibt, gerade aus der User Experience Ecke, gibt es Meinungen, dass man sagt, das wird relativ schnell kommen. Und ich hätte auch da drinnen einen Touch-Monitor. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist ein Riesenaufwand. Ein weiterer spannender Punkt, der diese Metro-Style-Apps, und ich werde nachher dazu kommen, was meine ich mit Metro-Style, dass man einfach sagt, man hat so eine Art Web von Applikationen. Das heißt, ich habe jetzt nicht Applikationen, die alles macht, sondern ich habe einfach Applikationen, die dann zum Beispiel Daten übernehmen können. Wir werden uns nachher noch ein Beispiel anschauen, weil da können wir es haben. Und eben für alle Devices und Architekturen, das heißt, was ja angekündigt ist, es wird Windows 8 nicht nur für die Intel-Architektur geben, sondern es wird zum Beispiel Windows 8 auch für die ARM-Architektur geben. Also da geht es dann in teilweise, vor allem energiesparend ist ein Thema, was natürlich, wo ARM im Moment zumindest sehr weit vorne ist. Entschuldige. Ich sage nie am Anfang, dass alle das Handy abdrehen sollen, weil erstens geht es mir nichts an und zweitens, glaube ich, das machen eh die meisten. Aber eben nur die meisten. Wobei, was auch ein wichtiger Punkt ist, weil das klingt immer so, boah, es gibt jetzt Windows für andere CPUs wie für Intel. Meine erste Windows NT-Maschine war keine Intel-Maschine. Also für die, die schon länger dabei sind, da hat es so Sachen gegeben wie RISC und CISC. Okay, den Hersteller von der Hardware, mit der ich damals gearbeitet habe, gibt es nicht mehr. Also gibt es schon, aber macht keine Hardware mehr. Also das heißt, das ist auch wieder Sachen, einfach, die wir da wieder zurückbekommen haben. Schauen wir uns kurz an, was Plattform Investments, was sie da im Wesentlichen getan haben, und wir werden zu allen ein bisschen was sehen. Das für einen Developer vielleicht, nein, kann man nicht sagen. Zwei Dinge, die für einen Developer sicher sehr spannend sind. Es gibt eine neue Windows Runtime. Das heißt, etwas, wo ich mich erinnern kann, was ich mir vor 15 Jahren ungefähr das erste Mal gewünscht habe, das Win32 APIs wird ersetzt durch was anderes. nicht Schrecken, aber das Neue ist einfach anders. Windows 8 User Experience, da werde ich nicht sehr viel dazu sagen, vielleicht an einer oder anderen Stelle ein bisschen darauf eingehen. Wir haben ein neues Execution Environment und das kommt aus mehreren Ebenen. Und das ist etwas, was natürlich den Developer betrifft, weil man natürlich, und das muss man auch so sehen, der Developer nicht mehr alles machen darf auf der Maschine. Es gibt aber ein paar Gründe, warum er dieses Execution Environment neu aufgesetzt hat. Der eine Grund ist das ganze Thema, naja, ich habe gesagt, das soll auf allen Plattformen laufen. Und jetzt ist halt, ja, ist ein bisschen ein blöder Vergleich, aber es gibt halt Sleds, die nicht sehr leistungsfähig sind. Ja. Der Grund, warum das böse ist, der hat einen i5 drinnen. Ja, also, das war bis vor kurzem meine schnellste Maschine. Aber es gibt Sleds und auch dort will dieses flüssige Verhalten haben. Es hilft nichts, wenn der User damit arbeitet und das ruckelt und der ist unglücklich. Und ich sage ihm, ja, Pech gehabt, dass er dann teurere Maschine kauft. Ja. Also, das ist die Idee, warum er jetzt Execution Environment hat, was manche von den Dingen im Hintergrund mit hat. Ein zweiter Punkt ist das ganze Thema Energiesparen. Und glaube, was aber auch ein wichtiger Punkt ist, und das geht manchmal ein bisschen unter, etwas, was wir versuchen wollen herauszubringen, ist, dass ich sage, ich gehe her und sage, die User sollen das Gefühl kriegen, dass meine Apps einfach bedenkenlos nutzen können. Was meine ich damit? Ich kenne niemanden, der, also ich habe noch nie jemanden gehört, wenn ich sage, hey, da gibt es eine coole neue App, wurscht für was, für ein Smartphone, der sagt, naja, die klingt schon gut, aber was weiß ich, was die wieder alles auf mein Smartphone runiert. Das ist heute, hat man das Gefühl nicht, ja, man vertraut dem einfach, installiere es und wenn es mir nicht gefällt, deinstalliere es, Punkt. Beim PC, naja, und das, ich rede gar nicht von Kosten, sondern es gibt, wir haben einige große Kunden, die haben die Lizenzen und installieren es trotzdem nicht. Wir sagen, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir die neue Version installieren. Und das ist natürlich auch das Ziel, was wir haben, dass die Leute da einfach wieder das Vertrauen bekommen, dass ich sage, okay, im Worst Case habe ich halt eine Applikation installiert, die nicht das tut, was ich glaube, dann deinstalliere ich es wieder. Aber ich habe nicht Angst, dass ich was kaputt mache. Und dafür gibt es natürlich auch dieses Execution Environment, dass man das ein bisschen einbremst. Und last but not least, was sicher sehr spannend ist, sehr wohl für die Developer, ist der Windows Store. Das heißt, das ist eigentlich sehr vergleichbar zu dem, was wir jetzt mit Marketplace von Windows Phone kennen, der Windows Store, wo man die Applikationen einfach kaufen kann. Also das heißt, das ist eine sehr ähnliche Experience. Also wer es noch nicht gesehen hat, ich habe da den Store, der kommt mit jeder Maschine mit, klicke drauf, das Ganze, und ich habe jetzt da Applikationen und ich kann mir jetzt da meine Applikationen raussuchen, was ich mal haben will, möchte irgendwas suchen, klicke drauf, installiere das und die Applikation ist auf meiner Maschine drauf. Das heißt, das ist natürlich jetzt, und dafür brauche ich aber solche Dinge wie, dadurch brauche ich aber solche Dinge wie, dass die User vertrauen, dass da kein Blödsinn runterkommt. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, gerade für kleinere Entwickler, weil wenn ich sage, wenn jetzt generell die Meinung ist, naja, weil sehr, sehr oft hört man dann die Meinung, ja, meine Kunden wissen es eh, ja, aber ich meine, wenn man jetzt überlegt, und ich kenne einige Leute, die da sind, wenn ich jetzt eine kleine Firma bin mit 5, 6 Mitarbeitern, naja, dass ich so einen Marketingaufwand treibe, dass man ganz China vertraut, dass meine Apps eh sicher sind. Also da kämpfen größere Firmen schon damit, mit dem Image das hinzubekommen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und das darf man nicht vergessen. Schauen wir uns an, wie die Plattform ist. Und ich habe gesagt, erstens einmal, alles, was es bis jetzt gibt, gibt es weiterhin. Ja? Also das heißt, wir haben, okay, wenig überraschend, wir haben einen Kern vom Betriebssystem, nun auch nicht, der irgendwelche Services anbietet. Und dann gibt es diese sogenannten Desktop-Apps. Und das ist genau die Welt, die wir heute auch haben. Das heißt, alles, was wir heute unter Windows 7 haben, halt da. Das heißt, dort habe ich Win32 API, wo ich dann zum Beispiel native drauf entwickeln kann, mit C, C++. Es gibt .NET, es gibt Silverlight, also sehr viele Sachen, die wir im letzten Jahr gehört haben, die alle verschwunden sind, sind doch alle da. Silverlight, die Frage habe ich schon gar nicht mehr hören können. Warum hat Microsoft Silverlight eingestellt? Läuft genauso, aber in dieser Desktop Ecke und natürlich Internet Explorer. Mit allem, was dort läuft, HTML, Plugins und. Das Spannende, was jetzt dazukommt, ist, es gibt einmal so wie die neue Welt, die jetzt genau auf diesen Metro-Style aufsetzen. Desktop bleibt alles beim gleichen, also da ändert sich ja das User-Interface nicht. Und in Wirklichkeit, wenn die Applikation bis jetzt nicht touchfähig war, ist sie dann auch nicht touchfähig, weil wir gesagt, alles was unter Windows 7 läuft, läuft genauso unter Windows 8. Also das ist einmal eine klare Abgrenzung davon, aber das funktioniert. Wenn man jetzt sagt, man geht in diese Windows Metro Style App Welt hinein, die erste Änderung, die dort auffällt, es gibt ein neues API zum Betriebssystem. Das heißt, ich habe jetzt nicht Win32, wo ich dann irgendwelche Sachen machen kann, sondern es gibt dieses WinRT, diese WinRT APIs, diesen Layer, der jetzt eine andere Art von Schnittstelle bietet. Also im Speziellen, das ist, wenn man so will, objektorientierter Zugang, objektbasiert, war wahrscheinlich der richtige Ding, wer kann von den Dingen nur ableiten. Das heißt, ich gehe hin, hole mir irgendein Objekt und kann das verwenden. Wenn man es genau wissen will, das ist so eine Art Weiterentwicklung von COM. Das heißt, was man in Wirklichkeit gemacht hat, man hat gute Dinge, die man gelernt hat von .NET und gute Dinge, die man COM und weiterentwickelt hat, zusammengefasst in diesen Native Layer. Das heißt, sehr viel von den neuen Sachen der letzten 10 Jahre oder so waren einfach schwierig zu verwenden, wenn man nicht in .NET unterwegs war. Ich weiß nicht, wer probiert hat, einmal eine WPF-Applikation in C++ zu schreiben. Lustig war es nicht, oder? So, bleiben wir bei, es war nicht lustig. Ja? Es ist zergangen. Gut, jetzt kann man sagen, warum erwähne ich zum Beispiel C++? Ne, weil wir zum Beispiel sehen, dass zurzeit C++ doch eine ziemliche Renaissance erlebt wieder. Also vor kurzem, wir haben durchaus Kunden, die Software entwickeln, nicht klein, und ich habe zum Beispiel mit einem geredet, die sind eher so im Industrieumfeld tätig, und die haben gesagt, ja, zurzeit Windows 8 haben sie zwar im Fokus, aber zurzeit tauschen sie ihre komplette Produktpalette aus und haben im Prinzip gerade ihre komplette Produktpalette auf C++ umgestellt. Nicht von .NET, und es gibt Gründe dafür. Also es gibt da auch im Bereich von Azure und so weiter, also auch Cloud Computing hat C++ durchaus ein paar Aspekte, die man sich sonst anschauen kann. Das heißt, ich will einfach sagen, okay, ich habe halt mehr als ein Werkzeug und dann kann ich mir das anschauen. Ich habe es jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt, auf dieser WinRT setzen jetzt im Wesentlichen defaultmäßig einmal von uns drei so Entwicklungsschienen auf, wenn man möchte. Und natürlich ist dort nicht eine davon. Das heißt, also, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe bis jetzt mit .NET entwickelt, was mache ich weiterhin? Sage ich, naja, wenn bis jetzt .NET das sinnvolle Entwicklungsumgebung erschienen ist, wird es das vielleicht auch weiterhin tun. Also warum nicht auf .NET bleiben? In Wirklichkeit muss man sagen, ist das bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich sogar die einfachste. Also weil es gibt ein Stück Code, wenn ich das herzeige und ich aufpasse, dass ich nicht gerade die Namespace Declarations herzeige, an sehr vielen Ecken ist schwierig zu erkennen, ob das jetzt eine Silverlight-Applikation oder WinRT ist. An ein paar Dingen natürlich erkennt man. Das heißt, was da ist, da ändert sich ja nichts. Der einzige Unterschied ist, in Wirklichkeit hat er bis jetzt dort nicht auch das aufs Betriebssystem zugegriffen. Wenn ich ein File geöffnet habe, hat ja auch nicht das .NET neues Filesystem erfunden, sondern hat einfach durchgegriffen auf Funktionalität, die es gibt, nämlich sprich auf Win32. Okay, jetzt gibt es ein mächtigeres API, und die Libraries greifen halt für andere Dinge aufs OS zu. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich verwende XAML, um zum Beispiel die Oberfläche zu machen, ja, dann gibt es diese ganze Visualisierungsengine läuft jetzt halt nicht in .NET, sondern läuft drunter im Native entwickelt im Betriebssystem. Aber so what? Wer hat in Silverlight oder WPF entwickelt und hat sich je wirklich darum gekümmert, im Detail, wie das jetzt da unten abgearbeitet wird? Irgendwer? Das heißt, man geht einfach davon aus, dass das XAML richtig dargestellt wird. Ja, und genauso passiert es auch weiterhin. Zwei weitere Ecken, die man hat, ist C++, genau aus diesen Gründen, die ich gerade gesagt habe. Das heißt, ich habe jetzt eine Plattform, auf der ich native entwickeln kann. Das heißt, wenn ich dort unterwegs bin, bin ich überhaupt alles native. Wichtiger Punkt, ich kann natürlich auch in .NET mit C++ entwickeln. Was ich da rede jetzt auch im Zusammenhang mit XAML ist native C++. Also genau, in Wirklichkeit C++ 11. Auch da gibt es ein bisschen eine Konfusion. Ich habe ein kleines Beispiel, schauen wir uns nachher vielleicht an. Nicht schrecken, wenn wer nicht C++ CLI mag. Das ist ein bisschen ein Missverständnis, weil es sind Teile von der Syntax von C++ CLI sind herübergekommen. Darum gibt es einige Leute in der C++-Community, die sagen, nein, das ist trotzdem wieder managed. Nein, es ist nicht managed. Und wenn ich diese zwei Extensions nicht mag, lasse ich es einfach weg. Dann wird es ein bisschen komplexer und das Ganze gibt es eine Template Library, die mir hilft. Das heißt, da sind wir native unterwegs. Und last but not least HTML, also HTML5 mit allem, was dazugehört, JavaScript, CSS. Warum? Naja, es gibt einfach viele Firmen, sehr viele Startups, die einfach sehr gute Leute haben, die einfach sehr gut sind im Designen von HTML und Stylesheets, die einfach gute JavaScript-Entwickler haben, Entwickler, die sagen, wir entwickeln gerne in JavaScript, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, man kann da durchaus überlegen, nein, es gibt da, mit vorgestern Student gefragt, was ist besser? Sage ich, primär hängt es immer davon ab, was ich kann. Ja, weil das, was ich kann, tut mir fällt mir immer leichter als anderes. Das Schöne ist, auf dieser Plattform kann ich jetzt für alle gleichberechtigte Applikationen entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, naja, okay, ich möchte zwar lieber mit XAML was machen, aber ich brauche, weiß ich nicht, irgendeine andere Funktionalität und die geht nur da. Das sind alles gleichberechtigte Applikationen. Natürlich haben die unterschiedlichen Programmiersprachen ihre Stärken. C++, naja, wenn ich wirklich bis aufs letzte Bit von der Hardware runter will, wird vielleicht JavaScript nicht die richtige Sprache sein. Auf der anderen Seite, wenn ich, wie gesagt, wenn ich sage, okay, für mich ist jetzt nicht, ich mache jetzt nicht ein Spiel, wo Performance bis zum letzten Quäntchen der wichtigste Punkt ist, aber ich habe dafür sehr gute HTML-Designer, ja, dann mache ich das halt im HTML. Und das Schöne ist, und das ist, was man von .NET kennt, wir haben da eigentlich einen binären Interop-Layer. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe ein bisschen eine Klasse, die muss einfach High-Performance-Berechnungen machen oder ich verwende eine Library, die gibt es nur in C++ Native. Und ich möchte aber trotzdem, habe ich meine guten JavaScript oder meine guten HTML-CSS-Designer. Ja gut, dann mache ich halt die Oberfläche in HTML und JavaScript und mache im Hintergrund irgendein paar Berechnungsmodule in C++ und das passt hervorragend zusammen. Das ist, glaube ich, einfach die Stärke. Das, was da steht, heißt jetzt nicht, dass das exklusiv ist, das ist einfach das, was Microsoft anbietet. Es gibt, wenn man im Internet ein bisschen nachschaut, es gibt eine Reihe von anderen Entwicklungsplattformen, die auch gerade dabei sind, für WinRT eine Version zu schaffen, damit ich von dort auch drauf zugreifen kann. Ähnlich wie das bei .NET war, also das ist nichts anderes, bei .NET hat ja auch nicht Microsoft alle Programmiersprachen dieser Erde portiert, sondern es hat von uns ein paar gegeben. Wenn ich denke, was ich alleine drüben auf meinem Schreibtisch liegen, gehabt habe, jetzt habe ich es zu Hause im Kasten liegen, COBOL, Fortran, alles nicht von Microsoft gekommen, aber da hat es überall Versionen gegeben für .NET, weil es für gewisse Anwendungen einfach Sinn gemacht hat und man sie dadurch das ausüben kann. Und das geht jetzt an Layer hinunter und ich kann auch sagen, okay, aus irgendwelchen Gründen möchte ich vielleicht nicht .NET haben und möchte es trotzdem haben. Ja, und alles, was ich da habe, sind diese Metro-Style-Apps. Es wird sehr viel geben, wo man Gründe hat, die dafür reden, sprechen und man Metro-Style-Apps machen. Es wird auch für den einen oder anderen Fall Gründe geben, wo man sagt, dass man vielleicht auch heute eine Desktop-App macht. Etwas, was zum Beispiel ein spannender Grund sein wird, ist, zu der ARM-Version, die praktischerweise Windows-RT heißt, damit man es ein bisschen besser von WinRT unterscheiden kann, dort gibt es nur Metro-Style-Apps, nach dem, was wir bis heute wissen. Was so einen gewissen Grad auch berechtigt ist, weil zum Beispiel ein Grund natürlich, warum es Desktop-Apps gibt, ist natürlich auch Backward-Kompatibilität. Man kann natürlich auch sagen, jede Windows 7-Applikation, die Sie heute auf einer ARM-Maschine laufen haben, läuft auf einer Windows 8 ARM-Maschine und die neuen Sachen macht man Metro-Style. Auch da haben wir eine gewisse Durchgängigkeit. Also. Okay, schauen wir uns diese WinRT an. Ja, ich versuche in der Geschwindigkeit so ein bisschen zu pendeln, wenn es ihm zu schnell ist, bitte einfach schreien. Technik ist weg, wenn ich zu laut bin, auch schreien, das letzte Mal mein Mikrofon ruiniert. Hat er behauptet, ich glaube sie bis heute noch nicht. Gut. Okay, dann schauen wir, das ist ein bisschen sehr klein, glaube ich. Ich weiß, das ist auch so größer, stelle ich nur, wenn ich mir das Arme gönne und ich stelle das Arme größer, den Fond, dann haben wir den Vorteil, und vor allem, wenn ich das Arme finden würde, dann hätte man echt den Vorteil, dass es für immer passt. Ja, warum immer das nicht bei Editor ist, das versuche ich jetzt schon seit 4 Versionen herauszufinden und ich suche es bei jeder Version aufs Neue. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass man üblicherweise nicht jeden Tag die Screen-Auflösung verstellt, also die Größe von Phone. Und was immer der in dem Hintergrund immer herumferkelt. Okay, wir werden dann schauen und schauen wir mal. Wie starten wir jetzt? Wenig überraschend, ich verwende Visual Studio. File, New, Project. Habe jetzt einen ganzen Haufen an Templates, das heißt, die kann man jetzt da aussuchen. Ich nehme einfach, weil sonst kein. Erstens mag ich C++, also ich gehöre zu den bekennenden C++-Programmierern. Und zweitens habe ich dann kein Sample mehr, weil ich C++ verwende. C++, Metro, Windows Metro Style, Blank Application. Am Desktop wie üblich bei mir, Application 1. Und was man jetzt sieht, ist, dass man jetzt mit C++ die Oberflächen mit XAML machen kann. Okay, das hat gewisse, wenn ich sage, ich möchte so WPF oder Silverlight Style programmieren oder auch die Features von XAML nutzen. Das darf man nicht vergessen, wenn natürlich immer ist, ja, natürlich WinForms kann ich auch ein simples Formular machen, aber XAML hat schon ein paar sehr, sehr coole Dinge, die man machen kann. Also gerade so Transformationen oder so mit Touch oder irgendwelche Oberflächen, wo man so herumscrollen kann. Also da gibt es schon sehr viele Sachen, wo man nach wie vor natürlich auch XAML verwenden kann. Das heißt, jeden, der wer kann, also oder wer programmiert und dann Silverlight oder WPF oder irgend sowas. Okay, ja, gar nicht. Hälfte, ein bisschen über die Hälfte, schätze ich. Was programmieren die anderen? Das ist jetzt schwierig, also soll ich niemand zum Outing singen. HTML, JavaScript. Okay. Wer programmiert gar nicht? Was gibt es sonst noch für Umgebung? C++? Mal vergessen. Macht es grausam, auch nicht fett. Java. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es gibt ungefähr 8 Leute, die programmieren in allen. Und kann das sein? Gut. Bleiben wir mal dabei, ja. Das heißt, was man da sieht, ist aber, was ich mal gesehen habe, Silverlight WPF. Ich habe jetzt da sogenannte, also meine XAML-Seite. Die schaut ziemlich gleich aus, wie die Seite ausschaut. Das heißt, da beschreibe ich einfach, wie die Oberfläche ausschaut. Und dann habe ich Code Behind. Und da ist jetzt halt im Main-File C++ und halt ein Header-File. Schaut fast aus wie C#. Wo ich mich meistens vertiefe, ist in C# halt beim Namespace nur ein Punkt, da habe ich doppelte Doppelpunkte. Aber sonst ist das fast sehr schwer zu unterscheiden. Schauen wir mal, dass wir da mal irgendwas machen, weil zurzeit haben wir nur leeres. Also wenn ich die starte, ist das ein bisschen sehr fad, weil das ist überhaupt nur leer. Das heißt, ich nehme zum Beispiel da einen Button. Und der Button hat einen Content. Nein, Button. Warum das Button ist, da kann man sich vielleicht wundern, wenn man jetzt nicht unbedingt aus der XAML-Ecke kommt, das ist nicht bösartig. Aber Button, man will ja sagen, warum heißt der Button kein Text, wie zum Beispiel in einem Inform? Naja, aber in einem Button kann ja was anderes als Text drinnen sein. Nicht? Also, ich habe irgendwann mal so ein Sample gemacht, da habe ich gehabt, in einem Button war oben ein Video, unten ein Video, dazwischen ein Text und unten ein kleiner Button, wo man draufklicken hat können. Nicht, dass das heißt, dass man, ich glaube, das ist eine der Stärken, die XAML hat, dass man sehr, sehr viele Dinge ausdrucken kann, einfach. Das spannende Ding ist, dass manche Leute dann glauben, wenn ich ein mächtiges Werkzeug habe, dann muss ich das auch unbedingt einsetzen. Also ich glaube, das Spannende ist, dass mir das Werkzeug Freiheit gibt. Wenn früher Designer gesagt haben, du könntest du nicht das Video ein bisschen so, das so ausschaut, das käme es von hinten, habe ich können sagen, natürlich kann ich das mit Plain C++ auch machen. Wenn ich das praktischer veranlagt war, habe ich dann gleich auf irgendeiner Uni oder auf einer FH Diplomarbeit draus gemacht, dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe gehabt. Mit Xaml sind es so 3 Zäune ungefähr und die kann solche Effekte machen. Wie gesagt, auf was hinaus, wie man muss ja die Sachen, also das heißt jetzt nicht Aufforderung zum GUI-Wahnsinn, sondern dass man es einfach sinnvoll verwendet. Wir haben da einen ganz normalen Klickhändler und dann mache ich das einfach zu. So, das war es eigentlich. Das heißt, da habe ich jetzt einfach noch nicht wirklich ein mächtiges User-Interface, aber wir werden ein bisschen mächtigere Sachen weitersehen. Und dann gehe ich da zum Navigator-Event-Händler und der ist ganz normal einfach in C++ geschrieben. Und was ich jetzt haben möchte, ist, es gibt jetzt, und das Spannende ist, man sieht da irgendwie, ich werde nachher noch kurz erklären, wie man zu denen kommt, damit da nicht aufhängt. Ohne dass ich jetzt bewusst einen Übergang habe vom C++ in das WinRT, ich habe gesagt, das ist irgendwie so nett hineingemappt, ich sehe das auch da gleich und sage, okay, da gibt es einen Namespace, der heißt Windows UI. Ja, danke. Das einfach Böse ist ja wirklich, ich ärgere mich jedes Mal drüber, dass die IntelliSense nicht funktioniert. Ja. Dabei kennen die überhaupt nichts dafür, dass ich das nicht schaffe, dass ich das hinschreibe. Ja. Und da gibt es jetzt einen Message-Dialog und da sage ich Hallo Welt. Und jetzt muss ich den noch an sagen, wäre vielleicht praktischerweise, wenn ich da irgendwie, heißt nicht wahr, sondern das heißt in Auto DLG ist gleich. Das ist nichts Neues, also dieses DLG ist nur, was so, der hat kein Windows UI, Pop-ups, Message, Dialog, wahrscheinlich Windows vergessen, ein Parameter. Sehr interessant. Oder er spinnt wirklich. Stimmt, das ist ein guter Hinweis. Man sieht das mal. So, New Ref. Schauen wir mal, wie das dann kompiliert. Da ist er manchmal etwas schwer. Gut, ungeachtet dessen müssen wir dann noch aufrufen. Was wir jetzt sehen, dort ist. Autodirk. Ref New. Na, gewonnen. So, und was man jetzt sieht, jetzt üblicherweise würde ich jetzt gerne eine Show, hätte ich gerne eine Show. Etwas, was man sich gewöhnen muss, wenn man mit WinRT arbeitet ist, und das ist eigentlich auch nichts Neues. Seit vielen Jahren versuchen wir zu sagen, okay, um wirklich eine flüssige Oberfläche zu haben, ist vielleicht günstig, wenn man asynchron programmiert. Sehr ähnlich, wie wenn man Webservices aufruft. Da haben wir einmal gesagt, das ist sehr günstig, wenn man asynchron die Webservices aufruft, weil dann der User trotzdem mit seinem User-Interface was anfangen kann. Irgendwie ist das so mit, das ist eine gute Praxis, das sagen die meisten ja eh und machen es trotzdem nicht. Nachdem jetzt im Metro eins der Themen ist Fast and Fluid, hat man gesagt, jeder WinRT-Aufruf, der potenziell lang dauert und potenziell lang, ist da sehr kurz definiert, so mit 40 Millisekunden in etwa. Okay, beim Dialog ist vielleicht wirklich länger, aber alles, was dort drinnen ist, gibt es nur asynchron. Das heißt, was man sich da anschauen muss, ist, man muss sich einfach mit asynchroner Programmierung. Was kein Problem ist für die JavaScript-Leute, ja, dort hat man das eh immer gehabt, ja, weil dort habe ich immer per Definition viel was Web gehabt. Die meisten lustigen Fehler, wo Leute am Anfang verzweifeln, kommen genau aus dem, was das nicht mitkriegen, dass dort eigentlich fast alles, was man, oder viel, was man tut, asynchron ist. Also ich denke nur so an, man versucht was zu zeichnen mit HTML5, man macht ein Canvas, man loadet ein Picture, man macht ein Picture Draw und man hat einen weißen Canvas. Warum? Naja, weil der halt noch nicht mit dem Laden von dem fertig ist, bis der schon anfängt zum Zeichnen, weil das asynchron ist. Das heißt, in JavaScript habe ich die Möglichkeit, dass ich das handle. C-Sharp, wer sie entwickelt, da gibt es so diese lustigen Sachen über die letzten Versionen, mit .NET 4.5 Await, Async, das sind genau die Patterns, die man da einsetzen kann. Und auch mit C++ im Alpha-Standard sind auch Sachen, die mir einfach helfen, diese Dinge besser abarbeiten zu können. Da ist mir wurscht, auf denen ich nur einen Dialog anzeige und so weiter. Und was ich jetzt da machen kann, ist, Das sehen jetzt nur die Ersten, aber die Bitte ist, wenn ihr einen Blödsinn erzählt, sollen die hervorn schreien und die hinten vertrauen bitte denen hervorn. Was man da jetzt sieht, er kompiliert einfach normal C++ durch. Und was man nachher sehen wird, wenn er die Applikation startet, ladet er zwar einen ganzen Haufen DLLs, aber das ist rein, das was er da macht, ist nur, ich zeige das noch dann kurz her, hoffen wir mal, dass da der Dialog vielleicht eventuell kommt. Na, mein Button. Und hallo Welt. Im Metro-Style auch noch. Also man sieht zum Beispiel, so die User Experience Leute unter uns sehen, es schaut wesentlich besser aus wie WinForm. Ich bin kein Designer. Also falls die Letzte, ich wollte einfach den Beweis da massiv antreten. Was eher spannend ist, okay, jetzt ist es zugemacht, nein, läuft nicht mehr. Was man sieht im Hintergrund ist, er lädt zwar einige DLLs, aber das ist rein, alles was da drinnen ist, das sind nur die ganzen C++ Runtimes, in denen für das schaut so viel aus, weil er versucht, die BDBs, also die Bugging-Symbole nachzuladen und so weiter. Das heißt, alles was da jetzt läuft, obwohl es so ausschaut, als wäre da was anderes im Spiel, ist alles rein Native-Programmierung. Die zwei syntaktischen Ergänzungen zum C++ 11 sind, die sie manchmal schön sind, das Dachal. Und ich störe mich so, dass ich es gleich nicht hingebracht habe. Ref new, ich habe gerade das ganze new vergessen. Ich habe gesagt, in Wirklichkeit ist es WinRT eine Weiterentwicklung von COM. Und wer sich an COM erinnern kann, da hat man früher seinerzeit so einen Film, da habe ich zuerst oben Co-Initialize, heißt jetzt im Übrigen Raw-Initialize. Das heißt, man hat genau diesen selben Ding, das heißt, es ist relativ aufwendig, was man da machen muss. Darum sage ich es auch nicht als erstes Beispiel her, weil wenn jeder sagt, ha, super, Microsoft unterstützt C++ und Hello World kann man jetzt schon in 30 Zeilen Code schreiben, ist nicht die Grundidee dahinter. Das heißt, was da jetzt passiert, ist dieses Dachel und dieses Ref New. Ja, ist dieselbe Syntax, wie wenn man C++ CLI, also .NET programmiert damit, macht aber was anderes. Das heißt, was da der Compiler macht im Hintergrund ist, dass der Compiler jetzt weiß, okay, das ist eigentlich ein Pointer auf ein WinRT-Objekt und er weiß, wie er das behandeln muss, dass er zu dem WinRT-Objekt kommt. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich das in plain C++ schreiben. Auch das geht. Es ist nicht schreiend lustig, aber es geht. Aber es gibt eine andere Variante. Was hat man bei COM gemacht, wenn das zu fad war? Wer kann sich erinnern? ATL hat es gegeben, das war Template Library. Und es gibt auch für WinRT eine Template Library, mit der man das machen kann. Wem das interessiert, ihr Beispiele. Nachdem die C++-Entwickler eher eine Minderheit waren, würde den Rest nicht damit quälen. Und dann sage ich mit Ihnen, warum das man trotzdem das programmieren will, wenn man so eine Syntax hat. Okay, das, was wir bis jetzt gesehen haben, WinRT APIs sind native. Okay, da ist ein bisschen Glauben dabei, aber ich kann in der Pause ja gern den Beweis anreden. Simpel ist, wenn man Debugging macht. Also in Wirklichkeit, was man sieht, ist, es geht im Wesentlichen, erholt sich ein V-Table und macht dann einfach eine Dereferenzierung von der V-Table. Man kann Gesammel usen und man kann einfach normales C++ und natürlich alles, was ich an Business-Logik drunter habe, ja, dort habe ich eh kein Gesammel drinnen und dort kann ich es hinein verwenden und kann auch diskutablen Code schreiben. Vielleicht ganz kurz, was man sieht, ist, dass man sehr viel von den Dingen, und ich habe es zuerst erwähnt, einfach viele Dinge, die sind aus .NET bewährt haben, haben wir heruntergezogen und die gibt es jetzt in der WinRT. Das heißt, sehr viel von den Library-Funktionen, was weiß ich, irgend auf Medien zugreifen, das heißt, was weiß ich, Webcam zugreifen oder solche Dinge, da gibt es jetzt einfach WinRT-Objekte. Das Schöne, was man jetzt hat, ist, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, wie Windows 7 rausgekommen ist, da hat es eine ganze Reihe von coolen neuen Dingen gegeben mit WinRT. Entschuldigung, mit Windows 7. Ja, aber leider hat sich das irgendwie gespießt mit der .NET-Entwicklung und dann hat man gesagt, okay, da gibt es jetzt diese durchscheinenden Rahmen, also so Aero und so weiter, das ist teilweise schon mit Vista gekommen und ähnliche Dinge. Das kann man halt nur zur Zeit von nicht so sauber nutzen. Das Schöne ist, das sind Dinge, diese Schnittstelle ist jetzt die Betriebssystemschnittstelle, Das heißt, sobald irgendwas da drinnen ist, kann ich es von C++, von .NET, von JavaScript problemlos einfach nutzen. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache, dass man das weitermachen kann. Wer dafür zuständig ist, ist ein Mechanismus, der heißt Language Projection. Und wer sich noch an COM erinnern kann, das, man sieht ja ähnliche Sachen. Das heißt, wir haben irgendwo diese Runtime, diese WinRT. Warum da steht written in C++, also die Sachen, die im Betriebssystem kommen, sind native entwickelt. Ich habe aber die Möglichkeit, diese Objekte zu erweitern. Das heißt, ich kann meine eigenen WinRT-Objekte dazufügen und die kann ich dann in C++ oder C# oder VB.NET und so weiter schreiben. Der wichtige Punkt, was da passiert ist, es gibt diese Windows-Metadaten. Und das Schöne, was dort ist, ist, so etwas Ähnliches hat es bei COM auch gegeben. Da hat man diese netten Files beschrieben, das war so ein Ort ungefähr. Und der COM hat mir immer sagen können, okay, dort beschreibt der Programmierer in einer Programmiersprache, die eher sonderbar ist, so wie er glaubt, dass er das Objekt ausschaut, was er gerade programmiert hat. Und so einfach waren auch viel von den Sachen zu nutzen. Ja, also das heißt, das hat nicht wirklich einen Zusammenhang gehabt. Da hat man sich ein neues Metadatenformat, das wird jetzt generiert beim Kompilieren und die anderen Sachen, egal ob das jetzt JavaScript, also die Engine heißt Chakra, die nutzt diese Metadaten, um jetzt diese Connection zwischen der WinRT und dem JavaScript-Welt herzustellen. .NET macht es genauso. Ausnahme, wenn man so ein bisschen will, ist C++, für C++, naja, ein V-Table dereferenzieren, wenn ein C++-Compiler das nicht kann, dann hat er seinen Job gröber verfehlt. Weil das ist ohnehin so, wie die C++-Objekte funktionieren. Das heißt, er hat die Möglichkeit, dass er das dort nicht haben will. Das Schöne ist, das kann ich mir anschauen. Das heißt, ich brauche also jetzt nicht philosophieren, was möge es da für Objekte geben. Naja, ich kann mir das einfach anschauen. Und zwar in C, Windows System 32. Und da drinnen gibt es, schlecht zum Herz sagen, was drin ist, da gibt es ein Subdirectory Windows Metadata. So. Und da sehen wir jetzt genau die Namespaces drinnen und da gibt es Files, die heißen irgendwas mit .winmd, das heißt das Windows Metadatenformat. Und wenn wir schauen, ich habe zuerst behauptet, dass ich zuerst WinRT-Objekt verwendet habe. Naja, das hat, wer sich erinnert, Windows UI Pop-Ups geheißen. Und ich kann in diese Metadaten hineinschauen. Und jetzt wird es überhaupt strange, weil jetzt kommt dann das so die zweite Verschwörungstheorie, vor allem aus der Native World. Es gibt ein altes Tool, mit dem man das öffnen kann. So, und das Tool hat niemand nicht gescheit gelernt, wie man den Font vergrößert. IL-DASM. Das heißt, jeder .NET-Entwickler wird das kennen. Das heißt, der Intermediate Language Disassembler. Der Grund, warum diese Metafiles so ausschauen, ist jetzt noch immer nicht. Ich habe zuerst gesagt, die sind native geschrieben. Also irgendwie ist das komisch, dass man mit dem Intermediate Language Disassembler native ist. Tun wir eh nicht. Das Einzige, was da passiert, ist, dass das Team, der das WinRT erfunden hat, hat gesagt, okay, wir brauchen ein Metafile-Format. Und in dem Metafile-Format wollen wir so Dinge machen, wie beschreiben, wie schaut das Objekt aus, also das heißt, wie heißt das Objekt, welche Methoden hat es, welche Properties hat es und so weiter. Und irgendwie sind sie dann draufgekommen, naja gut, da gab es ja schon ein Format, was das macht, das tut zwar dann unten noch ein bisschen einen Code dazu schmeißen, aber das ist natürlich exakt das, was in den Assemblies drinnen beschrieben wird, in den Metadaten. Und darum hat man da einfach dasselbe Format verwendet. Das heißt, wir sehen, da drinnen gibt es jetzt eine Reihe von Interfaces. Wir haben diesen Message-Dialog verwendet. Und da sehe ich jetzt, da gibt es Properties. Und da unten gibt es auch diese Methoden. Irgendwo soll es Show Async geben, wenn ich es finde, da oben. Der einzige Unterschied ist halt, wenn ich da jetzt draufklicke, ja, da ist es aus. Also da sagt man dann nicht, es gibt irgendwann Intermediate Language Code oder so, weil den gibt es halt nicht, sondern das ist einfach die Beschreibung, wie dieses Objekt in WinRT ausschaut. Aber das heißt, man kann sich das da relativ einfach anschauen. Das Schöne ist, und da springe ich drüber hinweg, wenn es interessiert, aber Beispiel da, ich kann genau das Server machen in, oder wurscht, ich mache es schnell auf. Das heißt, ich kann jetzt genauso auf diese Objekte, auf diese WinRT zugreifen von allen Wörtern. Das heißt, von C++ haben wir es uns angeschaut. Ich mache jetzt da noch, ich habe also Solution gemacht, wo jetzt in allen, wo verschiedene Projekte drinnen sind, die in all diesen Programmiersprachen überall dasselbe machen. Aus irgendeinem Grund versucht mein Rechner zwanghaft da von hinten irgendwas übers Internet herunterzubekommen. Was bei der Internetleitung generell, sage ich mal, ein sehr schwieriges Unterfangen ist, irgendwas über die Leitung zu bekommen. Ich könnte das aber abdrehen. Ja, wurscht. So, die Application, das könnte ich dazu machen. Na komm. Ich werde dann nachher einfach das Netzwerk abdrehen. Ich glaube, da haben wir einen gewissen Performance-Boost. Schauen wir uns an, in das Ganze in C-Sharp, dort schaut das eigentlich ziemlich gleich aus. Was er da einmal aufmacht, das heißt, dort haben wir eigentlich genau dieselbe Funktionalität. Das heißt, wir haben wieder das gesammelt, das schaut überhaupt gleich aus. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das ist exakt dasselbe wie vorher. Achso. Und es gibt da Code behind. Ja, die Namespaces haben jetzt nur mehr einen Punkt statt zwei Doppelpunkte. Und da unten greifen wir, und jetzt heißt es nicht Auto wie in C++, sondern war wie in C#. Und ist genau das Server. Und last but not least, das Server kann ich aber, das Server habe ich aber in JavaScript. Heute schaut zwar das jetzt anders aus, das heißt, da habe ich jetzt ein HTML-File, um dieses rundherum und diesen Button zu definieren. Aber wenn ich reinschaue in das Default.js-File, also das ist so, auch wenn es ein bisschen anders aufgebaut ist vielleicht, aber das ist trotzdem so ähnlich wie das Code Behind. Und auch da greife ich jetzt auf meine Messagebox zu, das heißt gleich, nur habe ich halt die JavaScript-Syntax, die in dem Fall gleich ist, die C#-Syntax. Das heißt, das Wichtige und das Schöne ist, ich kann, egal was ich da habe im Hintergrund, kann ich auf diese Sachen zugreifen. Gut, und damit erledigt. Wichtiger Punkt, WinRT APIs sind asynchron, das habe ich zuerst schon erwähnt, das ist halt etwas, was man im Hinterkopf immer haben muss. Darum ist es auch gut, wenn man sich anschaut, wie die einzelnen Programmiersprachen mit asynchronen Dingen umgehen. Die APIs selber haben, und das vielleicht nochmal zur Erwähnung, haben ein sehr mächtiges User Interface. Wir werden nachher Sample uns anschauen, Zugriff auf eine Webcam. Ja. Das ist ein No-Brainer, ja. Das sind ein paar Zeilen Code, weil ich nehme einfach die Webcam Funktionalität. Ich kann mich zwar dort jetzt nicht austoben, indem ich dann sage, okay, ich möchte meinen eigenen Dialog haben, aber das ist auch etwas, was unter Umständen für den End-User gar nicht so unpraktisch ist, weil sobald irgendeine Applikation von ihm will, dass er mit der Webcam was tut, hat er dasselbe User-Interface, er hat sehr selbe Funktionalitäten. Wenn ich jetzt sage, also irgendwo, ich möchte einfach irgendwo ein File aussuchen, dann schaut dieser File-Dialog für ihn immer gleich aus. Und noch ein wichtiger Punkt, das Ganze, schaut, also WinRT, die Verwendung schaut sehr natürlich aus in allen Programmiersprachen. Ein Punkt, den wir uns nicht im Speziellen angeschaut haben, diese Projection geht sogar so weit, dass in JavaScript ist einfach guter Style, dass man Methodennamen klein geschrieben anfängt. Das heißt, das, was ich da geschrieben habe, show async, wäre nicht typischerweise JavaScript-Style, weil das S groß war. Da kümmert sich die Projection an um so Kleinigkeiten, wie das sagt, okay, wenn in der WinRT eine Methode einen großen Anfangsbuchstaben hat, macht man kleiner, damit sich das wirklich natürlich anfühlt in der JavaScript-Welt. User Experience, nur ganz kurz, ich habe zum Schluss auch Links drinnen, das Schöne ist, ich glaube, und die dazu deshalb so gern, weil das sind, glaube ich, die ersten zwei URLs von Microsoft, die man sich erstens einfach merken kann, zumindest denen, die, also jetzt abgesehen von WM, Microsoft.com, aber alles, was tiefer geht. Und das zweite ist, wo man relativ einfach herausfindet, was dahinter steht, nämlich dev.windows.com, dort steht alles für Entwickler von Windows 8 Und design.windows.com, dort steht alles für die Designer. Also dort gibt es die Sachen drinnen, bis wo die Design Language spezifiziert ist, bis hinunter, dort gibt es Photoshop-Templates, dass ich mir das nicht selber aufzeichnen muss, sondern wo ich einfach das, den fertigen Grundraster habe und einfach dann meine, da gibt es halt alle Controls drinnen, die man dann dort hineinschmeißen kann, um einfach das Design einfach machen zu können. Wichtige Punkte von der User Experience, Leverage Metro Style Designs, das haben wir zuerst ganz kurz drüber, Fast und Fluid, das ist eben etwas, was eh was wir ziemlich erwähnt haben. Snap and Scale, das ist aus meiner Sicht etwas, also das ist vielleicht der Punkt, wo man sich zum Beispiel, wenn man von C-Sharp und XAML kommt, vielleicht am ersten nur den Kopf zerbrechen muss. Ihr habt es gesagt, .NET, Windows 8 ist gedacht für alle Plattformen. Ja? Und da gibt es halt dann manche Dinge, die so sind. Da gibt es Leute, die haben einen 30 Zoll Schirm. Naja, da muss man sich überlegen, wie man die Applikation so macht, dass das irgendwie da so skaliert. Die dann mit so tragbaren, also so, das kann kein, mit Notebook kennt das auch, es hat keinen Effekt. Da habe ich natürlich auch Leute, die das Ding dann so halten. Das heißt, man muss mir überlegen, dass ich Landscape Portrait verwenden kann. Es gibt dann noch diesen sogenannten, drum steht da Snap. Was man machen kann, ist, wenn ich da drinnen bin und ich habe jetzt irgendeine Applikation, da brauchen wir eine zweite Applikation aufmachen, was weiß ich, Fotos. Das hat die, die glaube ich am längsten braucht zum Aufgehen. Aber was ich da jetzt machen kann, ist, wenn ich einen Schirm habe, der über 1366 breit ist, dann kann ich das auch machen, dass ich zum Beispiel, das ist quasi die Variante, wie die zwei Applikationen parallel machen kann. Na, dann machen wir halt irgendwie nicht. Ah, okay. Der Grund ist, ich habe zwar, ich habe gewusst, aus irgendeinem Grund kann ich nicht herzeigen. Das heißt, was ich dort habe, ist, ich habe die Möglichkeit dann, dass ich da quasi eine zweite Applikation in so einer schmalen Ansicht, in dieser Snapped-Ansicht habe. Irgendeine Idee, warum es jetzt nicht geht? Nein, es wird auch mit Desktop geben. Der eigentliche Trick ist, mein Rechner kann mehr als 1366 Weite, aber der Grabber von dem VGA-Ding, da kann das nicht. Das heißt, man braucht wirklich mindestens 1366 Auflösung in das Breite, dass man das Feature nutzen kann, sonst geht es halt einfach nicht. Am Big, der habe eine Diskussion mit dem Techniker gehabt, der hat gesagt, ja, aber 1360 ist ja fast so gut. Sage ich, ja, aber um 6 Pixel zu klein, heute bin ich einmal pingelig. Use the right contracts, werden wir uns anschauen dann noch. Contracts ist vielleicht nur kurz. Es gibt so eben die Möglichkeit, dass man zwischen Applikationen so ein bisschen kommuniziert. Wo man das sieht, ist, nicht unbedingt im PowerPoint, aber da drinnen diesen Suchen-Contract zum Beispiel. Ja. Das heißt, jede Applikation hat die Möglichkeit, eine Suche zu implementieren. Und sie damit in diesen, in das normale, ins Betriebssystem zu integrieren, sodass der User normal damit arbeitet, wenn ich sage, okay, suche, sagt er, okay, er sucht jetzt in Applikationen zum Beispiel, aber ich sehe da unten, hey, da gibt es einen ganzen Haufen Applikationen und die bieten auch Suche an. Das heißt, aus dieser einen Ecke kann der User jetzt dann in verschiedenen Applikationen suchen. Das heißt, er sucht immer Suchen auch dort sinnvollerweise, darum sollte er jede Applikation hier Suchen dort hineinhängen. Und man hat den Vorteil, dass die Applikation vielleicht häufiger in Erinnerung gebraucht wird, als man sich vielleicht sonst dran denken würde. Oder Sharing, dass ich Daten von einer Applikation in die andere share, das ist auch Default Interface. Tiles ist ganz klar, Tiles sind diese Dinge da hier vorne, die natürlich, ich habe jetzt nicht wirklich für Tiles, die lebend sind. Wetter, das heißt, da habe ich natürlich die Möglichkeit, dem User aktuelle Informationen anzubieten. So ein bisschen das Schlagwort hinter dem ganzen Thema, was wir haben, ist Content First. Das heißt, die Idee ist, dass der User jetzt nicht hergeht und sagt, okay, ich möchte diese App haben, sondern der User will üblicherweise einen Content haben und den kriegt er halt nur über App. Aber das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ihm quasi auf sein Titelblatt Informationen anbiete, die für ihn interessant sind. Wenn es nicht interessant sind, wird er das wegnehmen. Ich sage immer, das ist so in etwa so nach dem Motto, dass ich, zu einem Developer hingehe und sage, hey, pass auf, ich habe da in etwa 11 Zoll, okay, da ist mehr, aber wenn ich nicht beam 11 Zoll Werbefläche zur Verfügung, hast du was, was so wertvoll ist, dass ich es dort drauf tue. Wenn es nicht wertvoll ist, dann tue ich es auch nicht hin. Aber das ist die Idee, die man da hat. Ähnlich wie beim Phone in Wirklichkeit. Dass man immer das Gefühl hat, man ist connected und das Ding lebt, was immer das heißt. Na, schon, dass sie die updaten oder dass man sagt, okay, Informationen, die mich interessieren, kommen herein oder was weiß ich, was immer gern, zum Beispiel so ein Teil, was sicher spannend ist, wenn man im Büro ist, war über Verkehrssituationen. Also für die, die außerhalb von Wien sind. In Wien ist es wenig sinnlos, wenig sinnvoll. Wenn man über die Südosttangenten muss, da weiß man einfach, die ist von 3 bis 8 verstopft, da brauche ich keinen Teil dazu. Das ändert nur die Farbe der Autos, die dort stehen, aber das hält sich dann schon. Cloud ist auch, also dieses Roaming to the Cloud, das ist ganz witzig. Es gibt jetzt auch nicht nur für den User, sondern es gibt einen Bereich, den man nutzen kann, wo automatisch verschiedene Maschinen, die demselben User gehören, jetzt Konfigurationen zum Beispiel austauschen oder Stände von Spielen oder Informationen, die man gerade wo zusammengesucht hat. Aber eben ohne, dass ich selber was damit machen muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und eben enorm auf diese Metro-Prinzipien. Ein weiterer Punkt, den ich kurz anreißen möchte, werden heute Windows Phone das erste Mal gehört. Okay, das heißt, das kennen eh alle, das heißt, wir gehen schnell drüber. Wie kriege ich eigentlich jetzt meine Applikation hinein? Und das erste ist über den Store. Das heißt, so die klassische Variante für den End-User ist, dass die Applikationen über den Store auf die Maschine kommen. Da gibt es im Wesentlichen gibt's einen Package-Manager, der holt sich an, das heißt, der User geht in den Store, sagt, die Applikation hätte ich gern heruntergeladen. Dieser Package-Manager ist dafür zuständig, dass er das File runterlädt, auspackt und dann einfach in die entsprechenden Plätze auf der Maschine verteilt. Da gibt es manche Dinge, die kommen in einen sogenannten Single-Instance-Store. Das heißt, wenn mehrere User, die sich dieselbe Maschine teilen und dieselbe Applikation runterladen, dann liegen die Files von der Applikation nur einmal auf der Maschine. Aber es gibt natürlich die Registrierungsinformationen, Config, Settings und so weiter. Die muss ich natürlich pro User einstellen. Wichtiger Punkt, es gibt auch die Möglichkeit für vor allem Enterprise-Szenarien, also für Firmen, sogenanntes Sideloading zu machen. Das heißt, ich kann auch Applikationen auf meine Maschine bringen, die nicht über den Store kommen. Default User laut die Apps über den Store. Wenn es Metro-Style-Apps sind. Das heißt, alles, was in AT ist, ja. Was auch gibt ist, und das ist auch sehr vergleichbar wieder zu dem zu Windows Phone, nur hast du dort nicht XAP, sondern du, also du hast XAP, du hast APX, ist genauso ein ZIP-File, mit meinem Windows Phone nebenbei bemerkt, ist jetzt genau dieses Package, was runtergeladen wird, wo im Wesentlichen drinnen sind natürlich die Files von meiner Applikation, das Application Manifest, das heißt, da gibt es einfach Informationen, die notwendig sind, um das zu deployen zu können. Dort sind auch ähnlich, wie wir das vom Phone kennen, drinnen die Capabilities beschrieben. Das heißt, dass die Applikation sagt, ich möchte zum Beispiel auf die Webcam zugreifen. Das heißt, ich sehe von außen dem Paket an. Es wird auch geschaut beim Publishing, beim Überprüfungsprozess, dass nicht wer versucht, auf die Kamera zuzugreifen, ohne dass er das dort explizit nominiert. Das heißt, ich sehe gleich im Store, Achtung, das ist eine Applikation, die verwendet zum Beispiel jetzt die Webcam. Das wird bei manchen Applikationen, würde ich sagen, klar. Wenn das eine Applikation ist, die zum Beispiel Videogröße verschickt, würde ich sagen, ist klar. Wenn das eine Textverarbeitung ist, würde man denken, komisch, oder hoffentlich denken, komisch. Das Ganze wird dann auf der Maschine natürlich nochmal überprüft, ob er das wirklich haben will. Und es gibt diese Blockmap, die Hashes enthält, das heißt, wo man verhindern kann, dass sie irgendwas verändert hat, dass man irgendwer DLLs austauscht oder ähnliche Dinge macht, das erreicht man durch die Signaturen. Und in der Blockmap sind die so drinnen, dass das per File ist, das heißt, sobald ein File runtergeladen ist, kann automatisch validiert werden, ob das auch wirklich das gültige File ist. Das fällt so ein bisschen in diese Ecke auch, dass man sagt, man will einfach die Konfidenz erhöhen, dass der User weiß, okay, das, was im App Store drinnen ist, ist kein Blödsinn. Ja, das sehen wir noch eh noch. Ein weiterer Punkt, den man aus der Ecke hat, ist Process Isolation. Und das ist was, das muss man sich jetzt überlegen, wie man damit umgeht. Für viele Applikationen wird das kein Thema sein, für manche Applikationen ist das ein Thema. Grundsätzlich sind die Applikationen voneinander isoliert. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, von einem Prozess auf einen anderen Prozess frei zuzugreifen. Es gibt aber genormte Wege, wie ich das tun kann. Klarerweise, ich kann auf WinRT zugreifen. Das ist nämlich schon der erste gute Punkt, weil sonst hilft mir das alles nichts, wenn meine Applikation das nicht verwenden kann. Es gibt eine zweite Möglichkeit zu diesen klassischen APIs. Es gibt so Broker-APIs. Das heißt, ich kann einfach sagen, ich möchte ganz gerne ein File haben. Da muss ich jetzt nicht, das ist jetzt, übergebe ich quasi die Kontrolle ans OS und das OS macht jetzt alles, was notwendig ist, dass der User ein File aussuchen kann. Und irgendwann gibt es dann den File-Namen zurück und sagt, hey, cool, das ist das File, was der User gern hätte. Und dann gibt es diese Contracts, die wir zuerst schon gesehen haben, aber da ist im Wesentlichen eben was zwischen diesen Themen ist. Ich kann sagen, ich kann Daten sharen, zum Beispiel ist ein Share-Contract. Da sagt der eine Prozess, ich habe, wurscht, Text, Bild, XML-File oder sonst was und ich bin bereit, das zu sharen. Ich weiß nicht, mit wem ich das share. Das heißt, ich sage einfach dem Betriebssystem, du, wenn der User auf Sharen klickt und würde gern Daten aus mir heraus, aus mir als Applikation sharen, da hast du die Daten. Und was das Betriebssystem dann macht, ist, der User sucht sich dann aus, in welche Applikation er die Daten übergeben will. Und wenn die Applikation, wo er das hingeben will, dieses Interface implementiert, um Daten entgegennehmen zu können, dann übernimmt es die Daten und verwendet. Das heißt, man hat da sehr wichtiger Punkt, dass da gewisse Einschränkungen gibt. Was zweites, was es gibt, und das ist eigentlich genau gleich wie mit dem Phone, wir haben einfach wieder diesen Process Lifecycle, das heißt, ich habe eine laufende Applikation im Vordergrund, sobald die Applikation wegkommt aus dem Vordergrund, ist suspended, ist im Hintergrund, braucht da keine Ressourcen, also braucht zumindest einmal keine CPU-Zeit, folglich braucht es eigentlich auch zumindest weniger Strom, bleibt im Speicher, wenn jetzt aus irgendeinem Grund Memory eng wird, wird die Applikation einfach aus dem Speicher rausgeschmissen. Das ist genauso wie Thumbstoning in Windows Phone. Wenn die Applikation vorkommt, läuft es weiter und der Entwickler ist jetzt dafür zuständig, dass er sich überlegt, okay, wenn die Applikation wieder aktiviert wird, muss ich schauen, dass es einfach dort weiterläuft, wo es vorher war. Aber das ist jetzt, gerade wenn ich aus der Windows Phone Welt komme, ist da nicht wirklich was Grobes dahinter. Was natürlich auch gibt, es gibt natürlich die Möglichkeiten, dass ich Agents im Hintergrund laufen lasse. Aber jetzt auch nicht Real-Time-Agents. Also das heißt, da gibt es zwar eine Reihe von mehr Möglichkeiten, dass ich das am Phone machen kann, was also ich kann sagen, alle 15 Minuten passiert irgendwas, da gibt es dann gewisse Einschränkungen, wie lange darf das laufen und so weiter, wie viele Ressourcen darf das konsumieren. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen, was weiß ich, wenn das Netzwerk da ist oder wenn das Netzwerk verfügbar wird, dann läuft irgendeine Funktionalität, wenn das Netzwerk nicht mehr verfügbar ist, passiert was, ich möchte im Hintergrund irgendwelche Töne abspülen und so weiter. Also alle diese Sachen sind sehr vergleichbar mit dem Phone, mit einigen Erweiterungen, speziell in diesem Agent-Bereich. Aber ich glaube, wenn man das aus dem Phone kennt, ist man da sehr gut unterwegs. Also direkt mit geringen Änderungen, ja. Also nicht eins zu eins. Aber was man sehr wohl sieht, ist, es hängt ein bisschen ab, aber üblicherweise, es ist nicht zu kompliziert. Der klassische, da wo man meistens Aufwand investieren muss, ist von vorweg, ist, dass man das User Interface, weil man da eine andere Auflösung hat und so weiter, dass man das neu macht. Wobei eher so die Experience ich habe einige Windows Phone Applikationen, wo ich so halb beteiligt bin bei dem Board, wo es ein bisschen schwieriger ist, weil die sehr viel trickreiche Sachen von UI und so weiter, dann Toolkits und so weiter, alle die Sachen nutzen, wo man dann überlegen muss, wie schaut das aus, wie mache ich das heute. Was wir aus einigen Projekten jetzt haben, ist die Erfahrung, dass es einfacher ist, wenn ich schon von vorweg dran denke, dass ich das machen will. Das heißt, ich überlege mir wirklich, dass ich sage, ich mache zum Beispiel wirklich eine vernünftige Architektur zum Beispiel, was weiß ich, Model View, View Model oder sowas, dann tue ich mir leichter. Es ist nicht ein Snip und es rennt, aber man kommt sehr weit hin, dass wir einfach ein bisschen einen zusätzlichen Aufwand haben. Also es gibt einen, ich habe zum Beispiel einen Kunden, die haben für Firma Windows 8 Applikation gemacht, und weil das viel schneller gegangen ist, als ursprünglich geglaubt haben, haben sie denen dann noch gleich eine Windows Phone Applikation dazu gemacht, das gesagt haben, es ist de facto null Zusatzaufwand gewesen. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben zusätzlich zu diesen Sammelfiles, die sie gehabt haben, nämlich Snap View, Portrait, Landscape, haben sie dann einfach eine Windows Phone View gemacht. Das ganze Background, ganze Business Logik und alle diese Dinge funktionieren dort genauso. Aber es geht nicht eins zu eins, leider. Was am Phone? Also grundsätzlich am Tablet. Also es gibt, es ist so, wenn man sich anschaut, die Guidelines, es gibt für Windows, für Metro Style Apps, wenn ich Pixel-Grafiken verwende, dann muss ich dann wird angegeben, dass ich drei verschiedene Größen verwenden muss. Also das heißt, das müssen die Bilder in drei, ich glaube, sie sollen oder müssen, warte, müssen die nachschauen, in drei Auflösungen zur Verfügung stehen, weil damit sagen die Developer von der View Engine, damit können sie alle heutigen View-Szenarien abbilden. Was natürlich besser ist oder was hilfreich ist, wenn ich wirklich sage, ich habe einfach Vektorgrafiken, weil die kann ich dann ohnehin skalieren, wie es braucht. Man muss es sicher anschauen, das ist auch das, was ich meine, was man beim Phone schauen muss, weil selbst wenn ich jetzt eine Vektorgrafik habe und die skaliere, wenn ich halt normalerweise einen 11 Zoll Schirm habe, ja, vielleicht skaliert die trotzdem sauber auf die Größe, aber ich kann es trotzdem nicht mehr anschauen. Aber ich muss bei den Grafiken ein bisschen aufpassen. Windows Store haben wir kurz gesagt, okay, klar, man kann unprecedented reach, ich meine, selbst das worldwide zumindest kann man seine Software verteilen. Der Store wird verwendet werden, dass man die Sachen leicht findet, das heißt, das wird sich sicher noch ändern. Was sicher spannend ist, ist, es gibt die Möglichkeit, verschiedene Businessmodelle zu haben. Da ist er etwas flexibler als Windows Phone. Das heißt, ich kann natürlich die ganze Sache von Free-Apps, Paid-Apps, In-App-Payment, werbefinanzierte Applikationen. Es gibt quasi das Microsoft Werbe-API oder anderes API. Ich kann Payment-Systeme einbinden. Das heißt, ich bin da relativ flexibel mit den Dingen, die ich mit dem Store machen kann, um einfach den Developer-Revenue zu treiben. Angeschaut haben wir uns das Ding eh schon. Gut, dann machen wir einen kurzen Recap. Das heißt, was ich im ersten Ding versucht habe, ich hoffe, es war für die, die es noch nicht gesehen haben, genug genaue Informationen und für die anderen nicht zu langweilig, war, dass man gesagt hat, wir haben Metro-Style UI, einfach neue Art des UIs, wobei, was ich wirklich sagen würde, ist, dass man das einfach mal probiert, was mir immer. Ich muss gestehen, bei ein paar Sachen war ich mir am Anfang auch nicht ganz sicher, wie ich das so haben möchte. An die, weil man jetzt darauf anspricht, sage ich, ja, ist anders, so sei es. Aber ich kann problemlos damit leben. Ich habe einige Leute gesagt, ich habe das im Video gesehen, damit kann ich nicht arbeiten. Ich habe gesagt, nein, nicht, weil das war ein Video, probieren Sie das wirkliche Ding. Also es ist nicht so tragisch. Ich kann nicht auf, zum Beispiel, glaube, dass das zurzeit der absolute Top-Renner in der Diskussion ist, es gibt keinen Start-Button. Na, da ist. Okay, wer weiß nicht, wo bei Windows 7 der Start-Button ist? Okay, gut, weil das ist die erste Frage, sonst kann ich sagen, wer weiß, ob der da sein soll. Ne? Wie starte ich heute die Applikation? Ich klicke links unten hin und starte anschließend die Applikation. Also, wie gesagt, und alles andere, was sonst geht. Ich habe mir einige Sachen bei mir jetzt selbst angeschaut. Ich bin draufgekommen, zum Beispiel, die meisten Applikationen, die ich ständig brauche, weiß ich eh die Shortcuts oder die Namen. Also, ich starte das, habe es weder vorher über das Startmenü gestartet, noch starte ich es jetzt über die Metro-Oberfläche, sondern das, was ich halt mache, ist, wenn man sagt, früher sage ich, was weiß ich, wie Winwert starten oder die Command-Shell vielleicht öfters brauche, ist auf die Fenstertaste und CMD. Also, was ich damit sagen will, ich sage nicht, dass man damit kann, dass es nicht anders ausschaut, aber es sind sehr viele Sachen, an die man sich sehr schnell gewöhnt. Was ich gemerkt habe, was man sich schneller gewohnt, manche Maschinen, die einen Touch haben und manche nicht. Und vor allem am Abend dann sitze ich halt dann oft da vor dem, streichle ihm ein bisschen, schaut ein bisschen komisch aus, aber der hat keinen Touch. Also. Aber wie gesagt, wichtiger Punkt, es geht für alle Oberflächen, das heißt von den kleinsten bis zur größten, das heißt von den Touch-Displays bis hin über Workstations und so weiter. Windows Store, das ist sicher spannend. Da gibt es ein paar Sachen, die mir noch einfallen, die glaube ich gut sind für Entwickler. Weil was ich jetzt zum Beispiel habe und wann, ist natürlich die Möglichkeit, dass ich sage, naja, wenn ich jetzt eine App schnell draußen habe, die gut ist, dann habe ich jetzt eine gute App im Vergleich zu dem, was vielleicht andere gar nicht haben. Und ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, ich finde diesen Update-Prozess relativ praktisch, weil ich die Möglichkeit habe, dass ich da mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sehr viel Leute einfach die Apps updaten, wenn erstens das, was gegeben ist durch dieses Modell, die Leute auch das Vertrauen haben, dass die App zumindest nichts anderes runiert als unter Umständen sich selbst. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Feeling, ja. Wenn in mein Auto irgend so einen komischen Vorhang einhängt, was weiß ich, Baby an Bord oder so, gehe ich auch davon aus, dass nicht der Motor drauf hin wird. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ich habe aber auch die Möglichkeit, dass ich dort einfach einen schnellen Update-Cycle habe. Wobei, wer soll da was reden als wir? Ja, wir haben uns gefreut, dass im letzten Jahr endlich IE6 nicht mehr der meistverwendete IE war. Also das heißt, dieses Update-Thema ist natürlich ein spannendes. Und wir haben kurz über dieses Development-Modell ausgesprochen. Gut, gibt es da dazu einmal Fragen? Ich bin nicht eingeschlafen, ich versuche nur noch. Ich kann es nicht sagen. Gerade Photoshop war spannend. Visual Studio, gut, Visual Studio ist wurscht, der Data-Service begleitet schon so lange als wir. Ich weiß nicht. Kann ich nicht sagen. Muss man schauen, was die tun. Das war sicher ein guter Punkt. Was sich vielleicht ändert, ein bisschen vom Lizenzmodell ist, dass man quasi schon ein bisschen mehr auf die, oder die Idee ist, dass man darauf eingeht, dass mehr Leute, also dass im Normalfall viele Leute mehr als ein Device haben. Das heißt, üblicherweise kann ich, wenn ich mal über einen Store-Applikation kaufe, darf ich die auf 5 Devices installieren. Man kann es jetzt auch umgekehrt sehen, wenn meine Frau auch meinen PC verwenden würde, müsste man selbst, wenn wir dieselbe Applikation haben, das zweimal kaufen. Aber wir hätten es dafür jeder dann auf anderen Devices. Also das sind so Sachen, die sich ein bisschen ändern. Sehr theoretischer Ansatz, weil ich teile meinen Computer nicht. Also ich bekehre eher dazu zu sagen, okay, wenn es dein Computer ist, du hast deinen eigenen. Aber das sind so Themen, die dort mit hineinkommen. So ein spannendes Thema, ich werde das einmal nachfragen, wie das sein wird mit sehr großen Updates oder ob es dort dann einfach Teile gibt, die einfach inkrementell nachladen. Von der Theorie her müsst ihr die Engine eigentlich kennen, wenn auch den checken kann, ob die einzelnen Files gleich sind. Müsst ihr eigentlich auch checken können, ob halt der Block, den es gerade runterlädt, ob es den schon hat. Die zweite Frage, die sich eigentlich damit implizit ergibt, wäre gar nicht nur mit Updates, sondern was ist, wenn wir uns jetzt zu dritt der Maschine teilen und jeder von uns kauft Photoshop, lädt dann jeder den Photoshop herunter, nur dass er dann zwar mehr erkennt, okay, brauche ich gar nicht. Also das geht ja sehr in diese ähnliche Richtung. Aber weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Gut. Was ich weiß, ist, dass wir potenziell eine Pause haben. Was ich nicht weiß, weil die Kollegin heute nicht da ist, die mich gefragt hat, ob ich eine Pause haben will, wann die Pause sein wird. Peter, weißt du zufällig, wann die Pause sein soll? Das heißt, es wäre jetzt schon Kaffee da. Gut, also ich hätte jetzt gern. Na, dann macht man noch eine halbe Stunde was und dann gehe ich mal langsam und schaue, dass wir in 20 Minuten, in 10 Minuten gern Pause hätten. Ja, und da nochmal. die Links, da ist wirklich, das sind wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Also, irrsinnig viele Beispiele, Tutorials, Samples, Code-Snippets, alles, was man eigentlich braucht, um da weiterzukommen. Gut.